Am Wahlabend des 30. August wurde in Berlin in der SPD-Zentrale gejubelt. Für mich hinterließ dies einen gespenstischen Eindruck, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, wie man Wahlergebnisse zwischen 10,4% und ein bisschen über 30 bejubeln kann. Als ich verantwortlich war für den Wahlkampf der SPD 1972, haben wir 45,8% erreicht. Jetzt ist die SPD ungefähr bei der Hälfte. Da kann man wirklich nicht jubeln, sondern muss nachforschen, woran es wohl liegt, dass so viele Wähler, gerade sehr viele aktive Wähler und treue Sozialdemokraten, weggegangen sind, aus der Partei hinausgegangen sind und auch als Wähler ausgeschieden sind.
Herr Müller, früher gab es in der SPD für Wahlsiege eine klare Devise. Erstens, Mobilisierung der breiten Schichten der Arbeitnehmer als Stammwähler. Zweitens, Ansprechen des fortschrittlichen Bürgertums unter Einschluss etwa von Freiberuflern, beispielsweise mit dem Thema Frieden. Drittens, Mobilisierung des demokratisch gesonnenen linken Randes der Gesellschaft durch das Aufzeigen von längerfristigen gesellschaftlichen Perspektiven. Eine solche Strategie hat die SPD einst zur stärksten Partei gemacht. Sie haben ja daran gerade erinnert. Die heutige Parteiführung hat die Hälfte der Wähler und die Hälfte der Mitglieder verloren. Sie scheint sich als Juniorpartner von CDU und CSU wohler zu fühlen, als Mehrheiten für ihre Ziele zu erringen, wobei auch diese Ziele nicht mehr klar auszumachen sind. Welche Auswege aus diesem Dilemma sehen Sie?
Als erstes müsste die SPD analysieren, woran es denn liegt, dass sie so schlecht abschneidet. Und da käme man auf vieles, was Sie schon angedeutet haben. Es fehlt heute vor allem die Option auf das Kanzleramt. Herr Steinmeier kann ja gar nicht sagen, wie er das erreichen will. Sehr wahrscheinlich wollen die in die Große Koalition und diese fortsetzen. Das dürfen sie natürlich nicht offen sagen, aber das ist wahrscheinlich der Hintergrund. Zweitens, es fehlt ein markantes Profil, auch ein Profil, was für Arbeitnehmer attraktiv ist. Und aber auch für die anderen Gruppen, die Sie genannt haben. Und das ist das Dritte, es fehlt die Breite, die Pluralität. Eine Volkspartei wie die Union oder die SPD kann Ergebnisse von um die 40% oder mehr nur erreichen, wenn sie sehr verschiedene Gruppen anspricht. Das war das Prinzip früherer Wahlkämpfe, ganz klar. Das ist eine Kunst, fertig zu kriegen, dass man so viele verschiedene Leute, die gewerkschaftlich organisierten Arbeitnehmer und die Freiberufler und die Aufsteiger und Bildungsbürgerschichten und Leute, die an Friedenspolitik interessiert sind und Leute, die an Entwicklungspolitik interessiert sind und Leute, die denken, sie an München zum Beispiel, an Bodenrechtsreform interessiert sind, die alle zusammenzukriegen und sie zu motivieren und glaubhaft auch sichtbar zu machen, dass eine Partei das schafft, diese verschiedenen Ziele und Programmvorstellungen umzusetzen. Und dann gibt es noch eine Reihe anderer Fehler, die gemacht werden. Es fehlt die Immunisierung der eigenen Anhänger gegen die Angriffe. Es fehlt heute vor allem auch die Thematisierung der Medienbarriere. Das war früher auch so. Also wenn Sozialdemokraten so tun, als würden sie gleich behandelt mit den Schwarzen, dann täuschen sie sich völlig. Und das einzige Mittel, damit umzugehen, ist, dass man das auch thematisiert, dass man klar macht, dass die Medien in ihrer großen Mehrheit dem konservativen Parteien nahestehen. Und so gibt es vieles, vieles mehr. Wenn die SPD heute wirklich gewinnen wollte, dann müsste sie vor allem die Machtoption sichtbar machen. Und das heißt, sie müsste klar erklären, noch vor der Wahl, dass es eine Täuschung ist zu meinen, dass man das alleine schafft oder mit der FDP schafft. Das ist ja grotesk, eine Partei zu umwerben, die sich klar für die anderen erklärt. Also sie müsste klar sagen, dass es ein linkes Bündnis geben muss und dass man das machen will. Und dann würde man auf diese Weise auch das gesamte linke Potenzial erweitern. Heute, wenn sich SPD und Linkspartei bekämpfen, wird dies nicht erweitert, sondern es wird eingedampft.
Wir gedenken heute des Ausbruchs des Zweiten Weltkriegs. Der erste Tabubruch der SPD war die unter ihrer Kanzlerschaft erfolgte Beteiligung an dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg auf Jugoslawien. Zahlreiche weitere Militäreinsätze mit zivilen Opfern in aller Welt folgten. Das hat viele Mitglieder geschockt und eine erste massenhafte Austrittswelle verursacht. Warum gibt die SPD heute militärischer Gewalt den Vorzug vor Verhandlungen, wenn diese auch schwierig und mühsam sein würden?
Ihr genanntes Beispiel ist ein sehr gutes Beispiel. Damals hat man verhandelt in Rambouillet, um diese Kosovo-Krise auf friedliche Weise zu lösen. Es waren deutsche Beobachter da. Diese Beobachter haben auch festgestellt, das schildere ich in meinem neuen Buch Meinungsmacher ausführlich, dass die Übergriffe zwischen Serben einerseits und Kosovo-Albanern andererseits sehr gleich verteilt waren. Also das konnte man nicht sagen, dass immer nur die eine Seite schuld ist, aber es war von vornherein klar. Die damals neu regierenden Fischer und Schröder waren von den Amerikanern schon bevor ihrer Wahl verpflichtet worden, diese Bomberei zu machen. Das wurde gar nicht ernsthaft verhandelt. Das ist wirklich ein massiver Bruch sozialdemokratischer Tradition, zumindest der neueren Zeit. Also die Entspannungspolitik der 50er, 60er, 70er Jahre war eben eine andere Politik. Sie war geprägt davon, dass man sagt, der Krieg ist nicht mal das letzte Mittel, sondern wir müssen versuchen, friedliche Lösungen hinzukriegen. Und das ist gebrochen worden. Und das können Sie nur erklären damit, dass man leider feststellt, dass offenbar weite Teile der SPD-Führung nicht mehr eigene Herr sind, sondern im Auftrag von anderen handeln.
Das Thema soziale Gerechtigkeit hat zu weiterem Aderlass an Wählern und Mitgliedern geführt. Die Schere zwischen Reich und Arm wird kontinuierlich größer. Für Bildung, Umwelt und Soziales war stets wenig Geld vorhanden. Für den Rettungsschirm für Großbanken konnten in wenigen Tagen Milliardenbeträge bereitgestellt werden. Rütteln diese Tatsachen an der Glaubwürdigkeit der SPD-Führung?
Ja, das tut's ganz massiv und das ist eben hochinteressant, dass dieses Thema jetzt in den letzten zwei Wochen des Wahlkampfes fast nicht mehr in den Mittelpunkt gerät. Die SPD in der Person des Staatssekretärs im Finanzministerium Asmussen und in der Person des Bundesfinanzministers Steinbrück waren wesentlich beteiligt an dem Andrehen der Finanzkrise, dadurch, dass sie meinten, sie müssten in Deutschland einen Finanzplatz Deutschland installieren, der etwa funktioniert wie New York oder London mit vielen Spekulationen und entsprechend sogenannten innovativen Finanzprodukten, was nichts weiter ist als Produkte eines Finanzcasinos. Und die beiden Personen waren auch wesentlich beteiligt jetzt daran, locker Milliarden, hunderte Milliarden bereitzustellen. Wenn Sie alleine vorstellen, dass man für dieses marode Institut in München, die HRE, über Real Estate Bank, dass man dafür schon über 110 Milliarden bereitgestellt hat. Und für die anderen wichtigen Dinge, wie etwa auch ein Beschäftigungsprogramm oder für soziale Leistungen, ist kein Geld da. Das zeigt einfach eine einseitige und korrupte Ausrichtung. Das ist eine politisch korrupte Ausrichtung. Das muss ich leider sagen, über meine eigene Parteifreunde kann man nicht sagen. Also Leute, die in der SPD heute das Sagen haben, die haben sich den Interessen großer Mächte gebeugt. Und die Finanzindustrie bestimmt über weite Strecken, was bei uns entschieden wird. Nicht wir als Wähler, sondern die Finanzindustrie und die SPD-Führung ist offenbar denen eng verbunden.
Viele ehemalige Stammwähler der SPD sind zur Linkspartei übergewechselt, in der mit Oskar Lafontaine, auch ein früherer Sozialdemokrat, eine Identifikationsfigur darstellt. Die Linkspartei ist zur fünften etablierten Partei in Deutschland geworden. Hat die SPD-Führung kurzsichtig wichtige Wählerpotenziale einfach abgeschrieben und aufgegeben?
Da kann ich ganz kurz antworten, so ist es offenbar. Man legt offenbar keinen Wert darauf, das sehen Sie ja auch an der Spitze der SPD. Ja? Das ist ja sowas von homogen und einseitig. Steinmeier, Steinbrück, Müntefering, Schatzmeisterin Hendricks, das sind lauter Leute, die sind doch einseitig auf den rechten Flügel festgelegt. Also hat man offenbar gar keinen Wert mehr darauf gelegt, die anderen bei der Partei zu halten und will darauf verzichten.
Zwei untereinander konkurrierende Parteien im sogenannten linken Spektrum verhindern möglicherweise, dass dauerhaft Regierungen links von der Mitte gebildet werden können. Das kann konservative und reaktionäre Kräfte in Deutschland nur freuen. Andererseits ist die Partei Die Linke in Deutschland so stark geworden, dass ohne sie linke oder fortschrittliche Politik kaum machbar erscheint. Welchen Rat geben Sie der SPD im Umgang mit der Linkspartei?
Also das ist ja ganz einfach. Wenn die SPD eine Machtoption haben will, wenn sie das nicht als hohles Versprechen propagieren will, den Kanzler stellen zu wollen, dann muss sie an einer linken Mehrheit bauen. Sie kann nicht mehr dahinter zurück, dass diese Linkspartei sich gegründet hat, genauso wenig, wie sie die an die Grünen verlorenen Wähler noch kurzfristig langfristig wird einsammeln können. Also ist man auf Zusammenarbeit angewiesen. Also muss man sagen, dieses linke Lager oder halblinke Lager, wenn man die Grünen und die SPD einbezieht, das muss schauen, dass es wieder eine Alternative bietet zum rechtskonservativen Lager. Und deshalb muss man zusammenarbeiten. Heute müsste die SPD eben sagen, es gibt die Linkspartei. So muss man aber sich natürlich entschließen, dass man diese Zusammenarbeit mit der Linkspartei überhaupt will. Wenn man so verfährt wie jetzt, wo man nur noch sagen kann, es ist ja jemand bekloppt, wenn er meint, den Menschen wäre zu vermitteln. Im Saarland darf man mit den Linken und in Thüringen auch und in Berlin auch, aber im Bund nicht, dass jede Vernunft einer solchen Konstellation fehlt.